Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein wunderschöner paranormaler Liebesroman. Wir haben noch ein paar Exemplare hier am Stand, gleich da hinter dem Wolf beim Sternensandstand J312. Also falls jemand von euch noch gerne ein signiertes Exemplar haben möchte, könnt ihr gerne nach der Lesung da hinten vorbeikommen. Wir verkaufen noch ein paar. Und jetzt wünsche ich euch ganz gute Unterhaltung mit Bloody Mary und Nadine, die von ihrer Freundin Vanessa unterstützt wird.
Danke. Ja, danke. Also Corinne hat es jetzt schon richtig gesagt, dass ich eben mein Debüt geschrieben habe. Bloody Mary, du darfst dich nicht verlieben. Ist auch ein abgeschlossener Einzelband und ist aus den Sichten von Mary und Avian geschrieben. Da wahrscheinlich jetzt aber auch viele hier sitzen, die noch gar nichts von dem Buch gehört haben, steige ich nicht quer ein, sondern lese euch einfach auch mal kurz den Klappentext vor, damit ihr wisst, um was es geht. Mein Name ist Mary. Bloody Mary. Sie rufen mich und ich töte sie. Doch dieses Mal nicht. Er hat mich gerufen. Und das hat alles verändert. Im Jahr 1990 wird die 16-jährige Mary Jane Wyler von einem Serienmörder auf grausame Art und Weise umgebracht und findet sich in der Totenwelt wieder. Gefangen hinter Spiegeln wartet sie darauf, dass jemand nach ihr ruft, um Rache an den Lebenden zu nehmen. Der 17-jährige Avian glaubt nicht an diesen Mythos. Um seinem besten Freund zu beweisen, dass alles reine Fiktion ist, ruft er den Rachegeist und sieht sich plötzlich Bloody Mary gegenüber. Aber ist sie tatsächlich so blutrünstig, wie die Legende behauptet? Oder steckt hinter der furchteinflößenden Gestalt nur ein einsames Mädchen, das sich nach Mitgefühl und Wärme sehnt? Avian versucht, zu Mary Jane Wyler durchzudringen, doch spielt er dabei mit seinem Leben. In der Welt der Toten gibt es drei Regeln. Zeige keine Gnade, zeige keine Schwäche, zeige keine Gefühle. Ich habe jede einzelne gebrochen. Ja, das war der Klappentext. Und ich würde jetzt auch direkt loslegen mit Kapitel 2. Das ist auch aus Marys Sicht geschrieben. Das, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie sie ist oder was ihr euch da einlassen könnt, ob es gruselig ist oder nicht. Das Ganze spielt im Kapitel 2 in Frankreich. Das ist nur ein Hintergrundinfo für euch, ist jetzt aber nicht grundlegend, weil das Buch tatsächlich sonst in Amerika spielt. Ja. Kapitel 2, Mary. Hass. Hass war das einzige Gefühl, das blieb, wenn die Seele gewaltsam aus dem Körper gezerrt wurde. Es war das einzige, was ich empfand, wenn ich daran dachte, dass die Menschen ihr Leben weiterlebten. Nach meinem Tod hatte es zwar ein helles Licht gegeben, aber ich war diesem nicht in die Ewigkeit gefolgt. Als ich gestorben war, hatte ich das Ende meines Lebens zunächst nicht realisiert. Ich war noch im selben Raum gewesen, doch hatte ich nicht mehr auf dem Boden gelegen, sondern einfach nur dagestanden. Im ersten Moment hatte ich geglaubt, dass alles nur ein abstrakter Traum wäre, und ich gleich in meinem Bett aufwachen würde, dass meine Eltern kommen und mich wecken würden. Aber so war es nicht gewesen. Es hatte ein paar Sekunden gedauert, bis ich realisiert hatte, dass mein Körper neben mir auf dem Boden lag, mein Peiniger mit geöffneter Hose über mir kniete, schwer atmend, seine Hände immer noch fest um meinen Hals geschlossen, mein Gesicht zu einer Grimasse verzerrt. Meine Augen hatten ihn angeblickt, weit geöffnet, anklagend, flehend. Ich hatte dabei zugesehen, wie er sich wieder anzog, wie er sich eine Spiegelschere nahm und meinem toten Körper die Augen ausstach. Dabei schrie er immer wieder, »Hör auf, mich so anzusehen! Hör auf, mich so anzusehen!« bis sein Verstand vermutlich irgendwann wieder einsetzte. Dann war er geflohen. Er hatte mich mit meinem toten Körper allein gelassen, bevor ich eine Chance gehabt hatte, meinen Peiniger mitzunehmen. Mit in das Totenreich. Bloody Mary. Ich hörte, wie jemand meinen Namen rief und ein Ruck ging durch meinen Körper. Zumindest bezeichnete ich ihn so. Es war eine Kopie meines richtigen menschlichen Körpers, der beerdigt worden war. Nur dass dieser Geisterkörper ein paar Spezialeffekte hatte. Unglaubliche Stärke und Schnelligkeit, Nägel und Haare, die nicht mehr wuchsen, kein Herzschlag und auch kein Blut, das durch meine Adern strömte. Aber sonst war er dem sterblichen Körper sehr ähnlich. Es zog im unteren Teil meines Leibes, als würde ich nach oben gerissen werden und als würde sich meine andere Körperhälfte seinem Schicksal nur widerwillig ergeben. Meine Arme, meine Beine, mein Kopf wurden einen unsichtbaren Sog gezogen, während der Rest meines Körpers noch versuchte, der Schwerkraft zu gehorchen, aber schließlich nachgaben. Meine Füße vibrierten leicht und die Welt um mich herum verschwamm zu einem Strudel voller Farben und Stimmen. Ich wurde hinfortgespült, als würde eine Welle über mich hinwegdonnern. Schwerelosigkeit ergriff von mir Besitz, als würde die Erdanziehung nicht mehr existieren. Und für einen kurzen Moment hing ich federleicht in der Luft. Ich hatte nie hinterfragt, wieso ich nicht schweben konnte, sondern hatte die Tatsache, dass selbst eine tote Seele Regeln zu folgen hatte, akzeptiert. Umso mehr genoss ich diesen Augenblick. Es dauerte etwa 2 Sekunden, bis sich mein Körper materialisierte und sich ähnlich wie ein verschwommenes Bild zusammenfügte und schließlich klärte. Ich blinzelte ein paar Mal, um mich zu orientieren. Mein Blick neutralisierte sich und ich sah in 2 braune Augen, die von langen schwarzen Wimpern umrahmt wurden. Das Gesicht war oval geschnitten, feminin und gehörte zu einem braunhaarigen Mädchen, das mir zugewandt war und mich anschaute, ohne es zu wissen. Belustigung, aber auch leichter Zweifel standen in ihren Augen. Der Hass in mir schwoll an. Ich hob meine Hand, legte meine blutigen Fingerspitzen an das Kaltglas vor mir. Ich war gefangen in einem Gefängnis, saß fest hinter einem Spiegel, dem Eingang zur menschlichen Welt. Tote konnten nur durch ein Portal wieder in die Welt der Lebenden gelangen. Außerdem brauchten sie einen Anker auf der anderen Seite. Meiner bestand darin, dass die Menschen mich 3-mal rufen mussten. Das erste Mal, um hinter den Spiegel zu gelangen, in den ich gerufen wurde. Das 2. Mal, um aus meiner Welt zu gelangen, in die der Sterblichen, aber für niemanden sichtbar, hörbar oder spürbar. Aber ich sah, hörte und fühlte alles. Und dann das 3. und letzte Mal, damit ich wieder sichtbar, hörbar und greifbar werden konnte. Für jeden. Taten sie es nicht, steckte ich hier fest. Mein Durchgang waren die Spiegel dieser Welt, mein Einlass der, dass die Lebenden mich riefen. Sie waren so töricht, so wie ich es einst gewesen war. Ich krümmte meine Finger leicht, mit den Nägeln kratzte ich an dem kalten, festen Material vor mir. Ich spürte, wie meine Augen vor Hass und Zorn förmlich sprühten und wie diese Gefühle in meinem Inneren tobten. Wie ein Wirbelsturm, der alles mit sich fortriss. Sag es, sag meinen Namen, tu es endlich. Ich will meine Hände um deinen Hals schlingen. Ich möchte zudrücken, deinen Puls an meinen Fingern spüren, bis das Blut nicht mehr pulsiert. Ich möchte in die gleichen glasigen Augen blicken und es genießen, so wie mein Mörder es damals genossen hat, als er in die meinen sah. Du gehörst mir und niemand wird dir helfen können. Mitleid kannte ich nicht. Das hatte mein Peiniger auch nicht mit mir gehabt. Ich beobachtete das jugendliche Mädchen vor dem Spiegel, das kurz den Kopf drehte und mir sein Seitenprofil zeigte. Es schien in eine andere Richtung zu schauen, ehe es wieder direkt in den Spiegel blickte, in meine Augen. Ihre Lippen öffneten sich, präsentierten ungerade Zähne. Bloody Mary, sagte sie, diesmal mit einem größeren Lächeln. Sie rechnete nicht damit, dass ich ihr so nah war. Der Spiegel vor mir verschwamm leicht, als wäre er eine flüssige Masse. Ich nutzte meine Chance, schob mich durch ihn wie durch eine Tür, die sich geöffnet hatte. Meine Präsenz war überall im Raum spürbar. Ich bewegte mich an dem Mädchen vorbei, das immer noch vor dem Spiegel stand und seine eigene Reflexion betrachtete, nicht ahnend, dass es das Unheil ins Haus gerufen hatte. Meine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Kein freundliches. Nein, ein hartes und kaltes. Ich würde sie töten und sie für den Spott bestrafen, den sie sich mit meinem Namen erlaubte. Die Lebenden erzählten sich die Geschichte von der verfluchten Mary, Bloody Mary. Sie lachten, sie witzelten, sie riefen mich, sie verspotteten mich und sie starben. Alle. Das Mädchen hielt inne und ich konnte sehen, dass es fröstelte. Ihr Körper reagierte mit einer Gänsehaut, als ich so dicht an ihr vorbeiging, dass wir uns fast berührten. Ihr Instinkt spürte die Gefahr, ehe sie selbst sie sehen konnte. Und jetzt, als ich nicht mehr hinter dem Spiegel gefangen gehalten wurde, sah ich auch die zweite Person im Raum. Ein weiteres Mädchen, blondhaarig, im gleichen Alter. Sie waren vielleicht 16, höchstens 17. Und sie gehörten mir. Alles in mir schrie nach Vergeltung und Rache für ihren Spott, auch wenn es nur eine Person gab, die ich um jeden Preis töten wollte. Joseph Jackson. Allein bei dem Gedanken an seinen Namen loderte der Hass wieder ungehalten in mir auf und fraß sich durch meine Adern wie ätzende Säure. Bloody Mary, flüsterte das braunhaarige Mädchen und blickte erwartungsvoll in den Spiegel. Ich spürte ein Kribbeln auf meinem Körper und dann sah ich mein Gesicht im Spiegel. Es tauchte neben dem ihren auf. Meine Haare waren dunkelrot, meine Iriden schwarz, kalt und stumpf. Wie ein tiefer Abgrund im Gegensatz zu den glanzvollen braunen Augen des Mädchens. Meine Augäpfel bewegten sich kaum merklich in den Höhlen. Mein Peiniger hatte sie mir erst ausgestochen, als meine Seele bereits den Körper verlassen hatte. Was mir nach meinem Tod angetan worden war, hatte meinen Geistkörper nicht mehr beschädigt, sondern nur meine Leiche. Meine Gesichtszüge waren zu einer kalten Maske verzerrt, meine Wangen blass, die des Mädchens rosig und gesund. Doch langsam veränderte sich seine Miene sichtbar, von erwartungsvoll zu gespannt und schließlich zu entsetzt. Ich hörte das Mädchen keuchen, als es zu mir herumwirbelte, nachdem es mich im Spiegel entdeckt hatte. Ihre Freundin schien wie erstarrt zu sein, denn sie gab keinen Ton von sich, bewegte sich auch nicht. Meine Lippen verformten sich wieder zu einem grausamen Lächeln, während ich immer noch unbewegt dastand, als wäre ich nur eine Projektion. Aber ich war real. Das mussten auch die Mädchen zu ihrem Erschrecken feststellen. Ja, soweit. Das war jetzt erstmal aus Kapitel 2. Kommt gleich nochmal was, aber damit es jetzt nicht so viel auf einmal ist, haben wir uns überlegt, dass wir auch ein paar Fragen rund ums Buch machen.
Ja, die erste Frage, die sich so stellt, ist, wie kamst du auf die Idee, ein Buch über Bloody Mary zu schreiben?
Also ich bin eigentlich kein Horrorfan oder sowas. Bloody Mary war mir schon geläufig, schon seit ich so ein Teenager-Alter bin. Ich habe sie selber nie gerufen, dazu habe ich viel zu große Angst. War jetzt auch so eine Geschichte, die ich mir immer mal wieder so angeguckt oder durchgelesen habe, aber nie, dass irgendwie eine besondere Faszination da war. Die Idee kam ja eigentlich eher spontan. Also es war eine Freundin, die mich auf die Idee gebracht hatte, weil es damals, es war 2015, kam eine Erweiterung zu den Paranormal Activity Filmen. Paranormal Activity, Ghost Dimensions, falls irgendjemand was sagt. Und da gab es eine Stelle, wo ein Mädchen vor dem Spiegel sitzt und quasi Eram Idol singt. Und ich habe erst gar nicht kapiert, was das eigentlich bedeutet. Dachte mir, oh, vielleicht ist es ja Latein oder sowas. Hab's gar nicht so richtig verstanden, bis meine Freundin dann irgendwann eben dieses Eram Idol nachgesungen hat und ich dann darüber nachgedacht habe, oh, das heißt ja Bloody Mary, ist ja nur rückwärts buchstabiert. Und dann saß ich halt so in der Arbeit und habe so gedacht, ja, Bloody Mary, cool, und wie wäre das so, wenn das und das passieren würde? Und dann habe ich es aufgeschrieben und dann, ja, war das Buch irgendwann fertig.
Ja, du hast ja gesagt, du bist 2015 auf die Idee gekommen. Also wie lange hat es jetzt tatsächlich gedauert von der Idee über das Manuskript bis jetzt wirklich zum fertigen Buch?
Also 2015, so im Herbst rum, habe ich angefangen mit Schreiben. Im April hatte ich dann die Rohfassung fertig, also April 2016. Dann ging es ans Überarbeiten. Das hat dann auch noch mal ein paar Monate in Anspruch genommen. Dann ging es auf Verlagssuche. Dann habe ich eben im September die Zusage vom Sternsand Verlag bekommen. Das war dann ein Jahr nach der Idee zu Bloody Mary. Und dann hat es eben noch mal so ein gutes halbes Jahr gedauert, bis jetzt dann eben das gedruckte Buch fertig war. Das waren jetzt so ungefähr anderthalb Jahre von der Idee bis zum Buch.
Es ging ja alles schon relativ schnell, wenn man bedenkt, wie dick das Buch ist tatsächlich. Hattest du Schreibblockaden oder Phasen, wo du einfach gar nichts voranbringen konntest?
Ja. Witzigerweise habe ich ganz am Anfang nur Kapitel 1, 2 und 3 geschrieben und dann habe ich aufgehört. Nada. Zwei Monate lang habe ich gar nichts mehr daran geschrieben. Irgendwann habe ich mich dann doch wieder dran gesetzt und habe es dann wirklich bis April durchgezogen. Aber es gab immer mal wieder Momente, wo ich dachte, nein, ich höre jetzt auf zu schreiben, ich habe keine Lust mehr, ich mache das nicht mehr weiter. Aber da kämpft man sich durch. Ich glaube, die, wo vielleicht selber hier Autoren sind, kennen das Problem einfach, kennen es und wissen, dass man sich da einfach durchkämpfen muss und sich davon nicht entmutigen lässt. Und ja.
Du hast ja gesagt, dass das Buch aus Marys und auch aus Avians Sicht geschrieben ist. Waren die Charaktere für dich gleich schwer oder war einer für dich leichter zu schreiben als der andere?
Also, ich hatte meine Probleme mit Avian, einfach weil er ein Mann ist. Und bei Männern in den Kopf reinzugucken ist so verdammt schwer, dass es mir natürlich einfacher fiel, obwohl Mary ein Rachegeist ist, sie zu schreiben, weil ich mich einfach mit einer Frau besser identifizieren kann. Und deswegen hat es Avian mir nicht ganz leicht gemacht. Gerade am Anfang wirkt er für mich selber ein bisschen distanziert, aber er macht seine Entwicklung durch. Er hat mich quasi an die Hand genommen und mir seinen Charakter gezeigt, sodass ich mich irgendwann auch in ihn einfühlen konnte, auch wenn es mit Mary gleich auf Anhieb geklappt hatte. Hat es mit ihm ein bisschen länger gedauert, aber so ist das manchmal mit den Männern.
Also wenn du sagst, dass dir Mary am leichtesten gefallen ist, konntest du ihre Emotionen nachempfinden oder generell beim Schreiben hast du gefühlt, was deine Charaktere gefühlt haben?
Ja. Ich habe sehr oft gefühlt, was meine Charaktere gefühlt haben. Ich weiß nicht, wie oft ich vorm PC saß und mein Herz zerbrochen war, weil das meiner Charaktere auch zerbrochen war, da weil ich glücklich war, weil meine Charaktere auch glücklich waren. Ich habe viele Emotionen während des Schreibens selber gespürt und konnte die dann deswegen quasi so in den Text fließen lassen oder eben das beschreiben, was ich jetzt gerade fühle. So zum Beispiel, wenn man glücklich ist, hat man ja irgendwie das Gefühl, man könnte jetzt Luftsprünge machen oder sowas. Und wenn ich das gefühlt habe, konnte ich das auch richtig gut umsetzen und meine Charaktere das sinnbildlich noch besser beschreiben lassen, was sie fühlen.
Okay, die letzte Frage. Wird es außer Bloody Mary noch weitere Werke von dir geben?
Ja. ich verrate mal, dass das nächste auch schon wieder beim Sternsand Verlag untergekommen ist. Und ich hab noch vor, viele weitere Sachen zu schreiben, auch ganz viele andere. Also es wird einen bunten Mix geben. Ich werde jetzt nicht nur bei paranormale Romanze bleiben. Es wird vielleicht auch in Richtung Fantasy gehen. New Adult, Young Adult, Romanze, alles Mögliche. Ja, dann war es das mit den Fragen. Dann würde ich nämlich jetzt noch einmal vorlesen, wieder aus Marys Sicht. Avian lernt ihr noch nicht kennen, außer ihr lest es eben selbst, dann könnt ihr Avian kennenlernen. Dazu muss ich jetzt aber kurz vorher was erklären, weil das Ganze jetzt ein bisschen weiterspielt aus Kapitel 14. Und zwar ist es so, dass Avian eben Mary gerufen hat, um seinem besten Freund zu beweisen, dass es sie nicht gibt, aber es gibt sie, wie ihr ja bereits erfahren habt. Und er hat sie bereits gerufen. Dann ist etwas passiert, das ihr dann eben nachlesen müsst, wie es dazu kommt, dass er sie jetzt eben nochmal ruft, obwohl er sie gerufen hat und weiß, dass sie existiert. Mary, Redding, Kalifornien, um 9.15 Uhr am Montag, den 15.06.2015. Bloody Mary. Angst. Ich hörte sie ganz deutlich in seiner Stimme. Ich war hier, auf der anderen Seite des Spiegels. Dort, wo ich hingehörte. Oder nicht? Hellblaue Augen blickten mir zum wiederholten Male entgegen. Diesmal waren sie vor Angst leicht geweitet. Die schwarzen Pupillen waren so groß, dass sie fast das Blau der Iriden verschlangen. In diesem Moment erinnerten seine Augen an die meinen. Eine Farbe, die mir lange im Gedächtnis geblieben war. Blicke, die die Mauer in meinem Kopf durchbrochen hatten. Es war sein Gesicht, das ich mir in meiner Einsamkeit immer und immer wieder in Erinnerung gerufen hatte. Die Begegnung mit ihm, die eine regelrechte Lawine in mir ausgelöst hatte. Erinnerungen waren in mir hervorgebrochen, die ich bisher erfolgreich verdrängt hatte. Gefühle, von denen ich nicht mehr geglaubt hatte, sie empfinden zu können. Wut flammte in meinem Brustkorb auf. Was für ein Recht nahm er sich heraus, mich erneut zu rufen? Wie konnte er mich so durcheinander bringen und mich mit ein paar Blicken erschüttern? Die hellblauen Augen, das schwarze Haar und sein jugendliches Gesicht verschwammen und der Spiegel gewährte mir keinen weiteren Blick auf ihn. Er wurde zu einem flüssigen Strudel aus Farben, verschaffte mir die Möglichkeit, meine Welt zu verlassen und mich auf diesen dummen Jungen zu stürzen, der wusste, dass es mich gab und mich trotzdem rief. Ich wäre sofort aus dem Spiegel gestiegen, hätte mich auf ihn gestürzt und so lange meine Hände gegen seinen Hals gedrückt, bis er wirklich starb. Wäre da nicht diese Angst in seiner Stimme gewesen, die so anders klang als jede Furcht, die ich bisher wahrgenommen hatte. Ich hatte alles schon erlebt. Verachtung, Neugier, Hohn, Unsicherheit und ja, auch Angst. Die meisten Menschen empfanden Furcht vor dem Unbekannten. Mir schien es, als fürchtete er das Bekannte. Er wusste ganz genau, dass es mich gab und dass ich hier war. Trotzdem hatte er mich wiedergerufen. Und ich begriff nicht, warum. Noch weniger verstand ich, wieso ich immer noch hier stand und zögerte. Normalerweise ließ ich keine Sekunde verstreichen. Ich gab ihnen nicht die Zeit zum Nachdenken. Ich war immer bereit, mich auf sie zu stürzen. Meine Peiniger und meine Verächter. Ich hatte keine Skrupel, sie zu töten, kein schlechtes Gewissen, keine Bedenken. Die Morde berührten mich nicht, sie lösten nichts in mir aus. Wieso seine Blicke? Warum er? Nur zweimal hatte ich gezögert. Zum ersten Mal kurz nach meinem Tod. Ich hatte damals nicht gewusst, was mich hinter dem Portal erwarten würde. Die Angst war größer gewesen. Gegen den Ruf hatte ich mich nicht wehren können. Er bestimmte meinen Körper und ich musste ihm gehorchen. Aber es war meine Entscheidung, ob ich den Spiegel verließ oder nicht. Und auch beim zweiten Mal, als mich jemand gerufen hatte, hatte ich gezögert. Vor meinem ersten Mord, den ich dann doch begangen hatte. Es hatte meinem Wesen widerstrebt, denn damals hatte ich mir nicht vorstellen können, fremdes Blut an den Fingern kleben zu haben. Danach hatte ich meine Furcht mehr und mehr verloren, wie jedes meiner anderen Gefühle auch. Nur der Hass war geblieben. Alles war gut gewesen. Bis jetzt. Wieder zögerte ich. Für einen schwachen und kurzen Moment wünschte sich ein Teil in mir, der Junge hätte mich nicht gerufen. Alles wäre so viel einfacher gewesen, hätte er es schon beim ersten Mal nicht getan. Er hatte mich schwach gemacht. Auf eine ganz andere Art, als es Joseph Jackson getan hatte. Etwas in mir schien verändert. Durch eine einzige kurze Begegnung. Als ich zum ersten Mal eines meiner Opfer als solches gesehen hatte und nicht als Peiniger und Verächter. Denn immerhin zögerte ich immer noch, anstatt meine Chance zu ergreifen. Ein anderer Teil in mir wollte genau das, wollte die Totenwelt verlassen, um den Jungen zu töten, weil ich beim ersten Mal versagt hatte. Ich wollte mir selbst damit zeigen, dass ich immer noch ich war. Ich sollte ihm zeigen, mit wem er sich angelegt hatte. Anscheinend hatte ihm eine Begegnung mit mir nicht gereicht. Aber da war doch immer diese Angst in seiner Stimme, die mich daran erinnerte, dass er sich doch bewusst darüber war, wer und was ich war. Es tut mir leid, Mary. Wieso dachte ich jetzt daran? Töte ihn! Lass ihn am Leben! Geh da raus!
bleib hier, lass ihn in Ruhe. Nur ihn, nur dieses einzige Mal. Die beiden Teile kämpften in mir. Sie zerrissen mich fast von innen heraus. Das Portal flackerte vor mir, als wollte es mich auf die andere Seite locken. So einladend, zum Greifen nah. Du musst das nicht tun, er will es so. Es tut mir leid, Mary. Es hat ihm nie leid getan. Ich will bei ihm sein. Er hat Angst vor dir. Sollte ich es wirklich tun?
Ja. Ja, ob Mary jetzt da rausgeht und Avian tötet, weil er sie noch ein zweites Mal gerufen hat. Und was mit den Mädchen aus Frankreich eigentlich passiert oder wie die auf Mary reagieren, das werdet ihr dann eben selbst herausfinden müssen, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und generell, wie die Geschichte laufen wird. Danke.
So, herzlichen Dank, Nadine, für diese schöne Lesung. Ich habe gerade noch erfahren, dass hinten noch ein paar Exemplare sind. Also Nadine, du kannst nachher gleich hinten rumgehen und signieren, wenn du möchtest. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere jetzt Lust bekommen, Bloody Mary selbst noch zu lesen. Einen schönen Abend noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.